Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der türkische Präsident Erdogan hatte sich ja am Freitag noch zuversichtlich gezeigt, Russland würde einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zustimmen. Die Türkei hatte sich ja weiter um Vermittlung bemüht. Doch davon ist heute Morgen weit und breit nichts zu sehen. Unsere Korrespondentin Karin Sens beobachtet das für uns und ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Sens, war Erdogan dazu optimistisch?
Es gibt Experten, die sagen, es gibt offensichtlich immer noch Hoffnung, und sie knüpfen das unter anderem daran, dass der Getreidepreis angeblich stabil geblieben ist bis jetzt, und diese Ankündigung hätte normalerweise dafür sorgen können, dass Russland aus dem die Ankündigung, dass Russland aus dem Getreideabkommen aussteigt, hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass die Preise hochgehen. Auf der anderen Seite ist das Verhältnis natürlich inzwischen ein anderes zwischen Putin und Erdogan als bei den letzten beiden Verlängerungen. Das Getreideabkommen läuft ja seit einem Jahr und wurde in dieser Zeit zweimal verlängert. Wir müssen auf diesen Besuch vor allem des ukrainischen Präsidenten Selenskyj schauen, der in der Türkei war, in Istanbul vor kurzem. Und da gab es vor allem eine Aussage, wo Erdogan gesagt hat, dass die Ukraine zweifellos es verdient hätte, in die NATO aufgenommen zu werden. Das dürfte Putin in Moskau sicherlich nicht geschmeckt haben. Es gab aber auch eine Rückkehr von asowschen Soldaten zurück in die Ukraine. Eigentlich, nach unseren Informationen, gab es eine Vereinbarung, dass diese Soldaten in der Türkei bleiben bis zum Kriegsende. Auch das könnte und dürfte in Moskau sicherlich nicht besonders mit großer Freude aufgenommen worden sein. Und auch die Ankündigung der Türkei, dass man Schweden in die NATO reinlassen möchte, wenn es auch da jetzt Verzögerungen gibt, ist sicherlich nicht im Sinne des Kreml.
Wie sieht denn Vermittlung unter diesen Umständen aus? Wird der türkische Präsident da von Putin noch anerkannt als Vermittler und Moderator?
Unter den Gesichtspunkten, die ich gerade genommen habe, sicherlich ist es schwieriger geworden. Auf der anderen Seite ist die Türkei ein großer Abnehmer, aber eben auch von Energie, von diversen Getreidedingen und auch anderen Sachen von Russland. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch bei diesem Getreideabkommen eben mit der Ukraine, beziehungsweise von ukrainischem Getreide. Also es ist ein wichtiger Handelspartner, die Türkei. Und das könnte durchaus auch dazu führen, dass Putin eben nicht so einfach Erdogan sozusagen als Vermittler jetzt sozusagen vom Hof schicken kann. Also da besteht noch immer eine gewisse Abhängigkeit, und möglicherweise geht man in diesem Fall eben, was das Getreideabkommen angeht, einen pragmatischen Weg. Aber Sie sagen es richtig, bis jetzt, bis dato gibt es keinerlei Anzeichen, dass das Abkommen heute noch verlängert werden könnte. Vor allem scheint es ja so, dass Moskau den Vorschlag der UN abgelehnt hat, dass man zur Landwirtschaftsbank, der russischen Landwirtschaftsbank, eine Tochterunternehmen gründet, um eben den internationalen Zahlungsverkehr darüber abzuwickeln. Das ist ja ein Hauptkritikpunkt Russlands, dass eben dieser Zahlungsverkehr nicht mehr abgewickelt werden kann und deswegen auch russisches Getreide, aber auch beispielsweise Ammoniak, was für die Düngeherstellung benötigt wird, nicht exportiert werden kann, so wie es dieses Abkommen vor einem Jahr in einem zweiten Bereich, in einem zweiten Teil ja eigentlich vorgesehen hatte.
Ja, Russland stellt Bedingungen, die im Augenblick nicht erfüllt werden oder erfüllt werden können, weil einiges davon eben Sanktionen unterliegt. Vielleicht noch kurz zu dem Thema, wenn das heute ausläuft, kann man das dann quasi in einer Woche oder in zwei Wochen unproblematisch wieder aufleben lassen, oder wird das sozusagen formal dann schwierig?
Also im Moment ist es ja so, dass tatsächlich keine Schiffe von der Ukraine noch in Richtung Welt fahren mit Getreide aus der Ukraine. Das letzte hat gestern einen ukrainischen Hafen verlassen. Aber es ist so, dass mehrere Schiffe in türkischen Gewässern noch warten, um eben wieder in ukrainische Häfen fahren zu können. Und das wäre dringend nötig, denn die Getreidespeicher der Ukraine sind voll. Die nächste Ernte steht an. Und um die eben in die Speicher bringen zu können, müssen diese geleert werden. Und dieses Getreide wird ja dringend gebraucht. Also ich glaube schon, dass man diese Maschinerie auch wieder anwerfen kann. Es gibt ja das Koordinierungszentrum in Istanbul, das die Kontrollen durchführt. Das ist nicht aufgelöst worden. Das ist immer noch besetzt.
Frau Sens, wir machen hier mal kurz noch einen inhaltlichen Schnitt, denn Sie sind im Augenblick unterwegs auf Recherche im Iran, genau genommen in Teheran. Welche Situation finden Sie dort vor, nachdem das Regime ja gestern angekündigt hat, dort im Iran die sogenannte Sittenpolizei wieder einzuführen?
Ich war gestern Abend noch mal unterwegs in der Stadt und habe geguckt, ob ich die Sittenpolizei irgendwo sehe. Denn diese Kleinbusse, die sieht man sofort auf der Straße, in die die Frauen, wenn sie gegen die Kopftuchpflicht verstoßen, gebracht werden. Wie das ja vor 10 Monaten auch Mahsa Amini ergangen ist, die dann in Polizeigewahrsam gestorben ist. Das war der Auslöser für die Proteste. Ich habe keinen dieser Kleinbusse gesehen und ich war an einem sehr neuralgischen Punkt, nämlich an einem, wo viele, vor allem junge Menschen, ja in diesen Tagen, in diesen Sommernächten im Iran tatsächlich auch feiern. Dort läuft Live-Musik, dort tanzen Frauen und Männer zusammen. Dort sind viele Frauen ohne Kopftuch unterwegs. All das wäre vor 10 Monaten nicht möglich gewesen. Und man hat sie dabei nicht gestört gestern Abend. Und das ist schon bemerkenswert, denn wenn die Sittenpolizei ein Exempel statuieren möchte, dann hätte sie eigentlich genau an diesen Punkt gehen müssen.